ARD.
Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. In der ARD Audiothek.
Sie weiß noch, dass sie geweint hat. Vielleicht in ihrem Zimmer. Wenn es so war, dann musste sie die Treppe hoch, bis unters Dach. Weil sie sich den Raum mit ihren Geschwistern teilt, geht sie wahrscheinlich direkt zu ihrem Bett und zieht sich die Decke über den Kopf. Gertraud ist 13 Jahre alt. Das Bett ist ihr Versteck, der einzige Ort, der nur ihr gehört. Irgendetwas drückt ihr schmerzhaft in die Rippen. Sie tastet nach der Ursache. Ein Buch. Sie hat es im Bett versteckt, damit ihre Eltern es nicht bemerken. Abends, wenn sie eigentlich schlafen soll, liest das Mädchen. Mit Taschenlampe unter der Bettdecke. Die meisten Bücher aus der Bücherei hat sie schon zweimal gelesen. Sie träumt sich so weg, zu den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand nach Amerika. Dort will sie hin, obwohl sie kein Wort Englisch kann. Das Schulfach hatte sie nämlich noch nicht. Und das wird auch so bleiben. Gertraud wird nie Englisch lernen, nie raus in die Welt, wie sie es sich erträumt hat. Denn ihre Eltern haben eine Entscheidung getroffen. Gegen ihren Willen. Hallo. Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Reporterin für Radiowissen beim Bayerischen Rundfunk und das hier ist der dreiteilige Podcast Kinderarbeit. Bei uns doch nicht. Ich wollte rausfinden, wie verbreitet Kinderarbeit in Deutschland und anderen Industrieländern war und wie wir sie überwunden haben. Im Laufe der Recherche habe ich aber gemerkt, es ist noch nicht vorbei, weil es Kinderarbeit bei uns viel länger gab, als die meisten denken, weil die Folgen bis heute spürbar sind. Und weil Kinderarbeit zurückkehrt, auch in Ländern, die uns ganz nah sind. Kinderarbeit, von wegen alles Geschichte.
Die Zahlen haben sich in den letzten paar Jahren wieder verschlechtert. Das ist eine Entwicklung, die wir ganz klar in den USA sehen können, aber auch in europäischen Ländern.
Zum ersten Mal gearbeitet habe ich mit 12 oder 13. Körperlich war ich am Ende. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten.
Gegen Kinderarbeit haben Gewerkschaften schon vor 140 Jahren gekämpft und wir dachten, wir hätten gewonnen.
Ich habe geheult, weil ich nicht mehr in die Schule gehabt habe, weil ich habe gerne gelernt.
Der Trend aktuell ist, dass Gesetze eher aufgelockert werden und dass man das Risiko eingeht, dass man junge Menschen verheizt.
Dass diese Kinder dann häufig in sehr gefährliche Arbeit eingegliedert werden.
Ich habe 4 Wochen im Krankenhaus liegen müssen, habe nicht aufstehen dürfen.
Es ist wirklich ein Teufelskreis und deshalb ist es eben so wichtig, den zu unterbrechen.
Das ist Folge 1. Gertraud und der Bauernhof. Bei Kinderarbeit denke ich als erstes an Länder wie Bangladesch oder ans 19. Jahrhundert. Ganz lang her, ganz weit weg. Das geht nicht nur mir so. Unter den häufigsten Google-Suchanfragen zu Kinderarbeit sind Kinderarbeit Industrialisierung und Kinderarbeit in Indien. Aber ich musste überhaupt nicht weit reisen, um hier und jetzt eine Person zu treffen, die als Kind schwer gearbeitet hat und die damit wohl für eine ganze Generation steht, vor allem auf dem Land.
25 Kilometer von Augsburg entfernt liegt das kleine Motzenhofen. Ich gehe jetzt hier an Feldern vorbei. Also da, wo der Ort beginnt und da, wo er aufhört, sind jeweils Felder. Und es ist eine ganz kleine Ortschaft. Die Häuser sind dicht an dicht. Eine Straße führt durch den Ort und die ist doch ganz schön befahren. Hier treffe ich gleich Gertraud Seidel. Die ist hier geboren, aufgewachsen, jetzt fast 80, lebt hier immer noch. Und ich bin schon ganz gespannt, wie sie ihre Kindheit in diesem Ort erlebt hat und wie er sich vielleicht auch verändert hat seitdem.
Ich biege auf einen Hof ein. Vorne ein kleiner Gemüsegarten, hinten eine Scheune und ein weiß verputzter Stall mit Platz für mehrere Dutzend Kühe. Wo früher ein altes Bauernhaus war, steht jetzt ein Neubau.
Hallo.
Hallo, ich bin Paula Lochte vom BR.
Ach so, Sie?
Ich bin mit Ihrer Mutter verabredet.
Ich bin hier, da unten. Du bist da.
Wow, du schön.
Grüß Gott. Oh, Sieg, heute hin.
Ist ein bisschen kalt.
Ja, ich habe aber warm.
Ich schau mal, ob ich Pantoffeln nach.
Oh, danke.
Ja, cool.
Gertraud führt mich zu einer Eckbank in einer großen Wohnküche. Am Esstisch malen ihre zwei Enkelinnen mit Buntstiften Ausmalbilder aus. Ein Mehrgenerationenhaus. Unten wohnt Gertraud, oben ihr Sohn mit seiner Frau und den Zwillingstöchtern.
So, geht schon hoch jetzt zum Papa, oder?
Ich bleib da.
Ja, bleib da. Habt ihr immer gesagt, wie alt ihr seid?
Vier.
Ah, vier.
Gertraud nimmt gegenüber von ihren Enkelinnen Platz.
Dann schauen wir mal, die Oma hat Schulstunde.
Nur anschauen.
Ja, ja, nur mit den Augen anschauen. Ein Mikrofon ist das, was die Frau da hat, siehst du?
Ja.
Hä? Mia.
Auf einmal ist es wie bei diesen Postkarten mit den Wackelbildern. Ich sehe die Frau, die fast 80 ist. Aber wenn ich zu ihren Enkelinnen blicke, mit ihren zerzausten, weißblonden Haaren und dem schelmischen Grinsen, dann ist es, als würde ich Gertraud als kleines Mädchen sehen. Als sie 4 Jahre alt wird, 1948, da ist Gertraud richtig stolz. Denn sie ist endlich alt genug.
Zuerst ist man mitgelaufen und dann hat man, wenn die Großen das können, dann muss ja der Kleine hinten nach auch können. Man hat ja immer wollen.
Die Großen, das sind ihre drei älteren Schwestern. Gertraud reicht ihnen zwar gerade mal bis zur Hüfte.
Ich war ja so ein kleiner Busch.
Aber sie darf nun mit, zum Kühehüten. Gut, ein 4-jähriger Fratz neben einer Kuh. Wer passt da eigentlich auf wen auf?
Kühehüten, das war eigentlich, wenn es Schönwetter war, die tollste Arbeit. Da war man halt viel draus. Da war neben dort ein Wald und da haben wir viel im Wald gespielt und ein Bach war da. Das war schön. Da haben wir sich immer gestritten, wer da mit darf. Meistens ein größeres und ein kleines dazu und so.
Kühe, Gänse und Schweine zu hüten war eine Aufgabe, die in Deutschland lange Zeit vor allem Kinder übernommen haben. Seien es die eigenen oder die sogenannten Hütekinder oder Schwabenkinder. Das waren Kinder aus armen Bauernfamilien im Alpenraum, zwischen 6 und 11 Jahre alt. Zigtausende von ihnen sind jedes Jahr ohne ihre Eltern nach Oberschwaben, so nannte man das damals, den Süden von Bayern und Baden-Württemberg gekommen, um sich dort auf den Höfen anderer Familien zu verdingen, als saisonale Arbeitskräfte. Ihr Arbeitstag begann um 4-5 Uhr morgens und endete, zumindest in der Erntezeit im Sommer, erst gegen 10 Uhr abends. Was mich besonders erschreckt, denn das ist ja immer ein Warnsignal, dass es Kindern nicht gut geht, Bettnässen war bei Hütekindern ein verbreitetes Problem. Das habe ich in der Recherche immer wieder gelesen. Denn die Kinder standen unter einem enormen Druck. Dazu kam der Schlafmangel und das Heimweh. Nicht allen Hütekindern ging es schlecht. In Überlieferungen von ihnen lese ich, dass manche, genau wie Gertraud, das Tierehüten mochten. Dass sie auch stolz waren auf ihre Arbeit. Oder es ihnen in der Fremde zumindest besser ging als zu Hause. Immerhin gab es genug zu essen. Aber es gibt auch Berichte von Misshandlungen und sexuellen Übergriffen durch die Dienstherren. Hütekinder gab es bis in die Nachkriegszeit. Sie haben schwer gearbeitet, aber zum Bruchteil des Lohns eines Erwachsenen. Manche der Kinder waren so arm, dass sie nicht mal Schuhe hatten. Und so sind ihnen, wenn es auf der Weide besonders kalt war, Zehen abgefroren. Eine Strategie dagegen war, die Füße in die warmen Kuhfladen zu stecken. Gertraud, die Bauerntochter aus dem schwäbischen Motzenhofen, hatte, als sie klein war, in den 50er Jahren zum Glück immer Schuhe. Und Arbeitskleidung, wenn auch nur die abgetragenen Sachen ihrer Schwestern. Das Arbeitsgewand, wie sie es nennt, sah ungefähr so aus wie ein Dirndl.
Da waren da meistens Puffärmel dran, im Winter dann natürlich lange Ärmel, da vorne Knöpfe und der Rock und da drüber dann eine Schürze, so wie die da hinten, die wo da an der Tür hängt.
Wie eine Küchenschürze also. Mit Taschen innen und außen. Praktisch, denn wenn die eine Seite schmutzig ist, kann man die Schürze einfach umdrehen. Und am Samstagnachmittag, wenn die Arbeit auf dem Feld getan ist,
da hat man halt dann das Arbeitsgewand gewaschen mit der Bürste, wenn man da flott war und da hat man dann mehr Freizeit gehabt.
Mir fällt auf, dass Gertraud kein einziges Mal jammert, als sie mir von ihrer Kindheit erzählt. Selbst wenn es um harte Arbeit geht, die erst am Samstagabend endet. Oder um Situationen, in denen ihre Eltern sie seelisch verletzt haben. Dazu kommen wir noch. Sie hat das alles stoisch ertragen. Verklärt vielleicht auch manches in der Rückschau. Das machen wir ja alle. Aber wenn wir zu Erinnerungen kommen, die schön waren, dann merke ich schon einen Unterschied in ihrer Stimme. Da schwingt dann auf einmal Freude mit.
Wenn der Mais schön draußen gestanden ist und die Kolben auch gesetzt hat, dann haben wir die Maiskolben rausgerissen, dann haben wir Pferdl gespielt.
Der Mais war quasi dann das
Pferd? Ja, das Gelbe vom Mais war das, ist Pferd gewesen, weil da hinten, die haben ja da den Schwanz drauf gehabt, die Maiskolben, die haben doch das, die Haare da dran.
Die Momente, in denen Gertraud und ihre Geschwister einfach nur spielen, sind kostbar, auch weil sie so selten sind. Die meisten Tage sehen ganz anders aus.
Um 6 Uhr hat die Mama geweckt.
Eins der 5 Kinder muss aber immer schon eine Stunde früher aufstehen, um gemeinsam mit den Eltern auf dem Acker oder der Wiese das Futter für die Tiere zu holen. Einer übernimmt das Mähen, der andere lädt auf. Zusammen geht es schneller.
So um 6:45 haben wir fertig sein müssen, sind wir nach Hollenbach gegangen, eine gute Viertelstunde zu Fuß in die Kirche. Da war um 7 Uhr war da jeden Tag eine Messe. Und nach der Kirche um 8 ist dann die Schule angegangen. Die Schule war gleich 2 Häusel weiter ungefähr.
Und dann, nach der Schule?
Ja, je nachdem, was für Arbeit angefallen ist. Erst war bei uns immer angestanden, Hausaufgabe machen.
Also den Eltern ist zumindest in den ersten Schuljahren schon wichtig, dass sich die Kinder erst um die Schule kümmern und dann um die Arbeit. Von der gibt es mehr als genug.
Unsere Eltern haben am Vormittag meistens eine Fuhre Rüben, Futterrüben aufgeladen. Und die haben wir dann in den Keller schmeißen müssen. Und da war so eine Holzrutsche in den Keller und die sind dann in den Keller gerollt.
Und danach, je nach Jahreszeit und Wetter.
Ein Hof zusammenkehren, Rüben und Kartoffeln am Acker draußen, das Unkraut raushacken, Holz reinholen, Holz nachfüllen, Reisig hacken. Beim Kartoffelklauben haben wir natürlich auch geholfen, klar. Meine zweite Schwester, die war sehr kräftig, die hat dann immer die Körbe ausgeleert oder das Grünfutter gemäht, was ja auch noch Klee. Das haben wir alles gelernt einfach. Getreide mähen und so. Mit der Zense ist nicht so einfach. Das ist schon klar.
Das Gewicht von einem vollen Kartoffelkorb tragen, mit der Sense mähen, Stunden auf dem Feld schuften, das sind Schwerstarbeiten. Was Gertraud und ihre Geschwister als Kinder leisten müssen, ist eine ganz andere Nummer, als hier mal ein bisschen im Haushalt zu helfen oder dort mal ein wenig mit anzupacken. Das würde auch nicht unter Kinderarbeit fallen. Die UN-Kinderrechtskonvention verbietet seit 1989 Arbeit, die für Kinder gefährlich oder schädlich ist und dadurch deren Rechte verletzt, wie das Recht auf Bildung, auf Sicherheit oder Gesundheit. Gemeint sind mit dem Begriff Kinderarbeit also Aufgaben, für die Kinder eigentlich zu jung sind. Wer arbeitet, muss mindestens 15 sein. Auf dieses Mindestalter haben sich Staaten mittlerweile in internationalen Abkommen geeinigt.
Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
Das sagt Gertraud in unserem Gespräch immer wieder.
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker, heißt's. Mich hat stark gemacht.
Vielleicht ist das eine typische Haltung für ihre Generation. Und es stimmt, Gertraud wirkt total fit, viel jünger als 80. Sie ist eher klein, aber bis heute ganz drahtig und hat kurze, braune Haare.
Ich habe mir die Haare auf Natur, gell? Nichts gefärbt, das ist Natur. Ja.
Aber zur Wahrheit gehört auch, vielen hat es eben doch geschadet. Bauernkinder ihrer Generation fielen zum Beispiel überdurchschnittlich oft bei der Musterung durch. Laut einem Bericht der Bayerischen Landesregierung hatte jeder 5. Jugendliche unter ihnen einen krummen Rücken und jeder 20. einen Herzklappenfehler. Und dann ist da die Sache mit der Schule. Es sind die 1950er Jahre. Gertraud ist mittlerweile eingeschult.
Es hat mir unbändig Spaß gemacht. Das war immer so gut, da war ich. Schule war für mich immer Vergnügen.
Diese Unbeschwertheit, die wird allerdings nur noch wenige Jahre anhalten.
Mein Gott, ich hab geheult, das war immer so gut.
Aber so weit sind wir noch nicht. Gertraud ist jetzt erstmal Grundschülerin. Und nichts macht ihr so viel Spaß, wie zu lernen.
Ich habe mich wahnsinnig leicht gelernt. In der Nachbarschaft war ein Mädel, die hat sich schwer getan. Ich habe für mich einen Aufsatz geschrieben und der habe ich einen ganz anderen Aufsatz diktiert. Das hat der Lehrer nicht gespannt.
Sie macht sogar Fleißarbeiten. Der alte Mathelehrer von der Volksschule gibt ihr zum Beispiel zusätzliche Rechenaufgaben mit nach Hause. Und Gertraud löst die richtig gern. Allerdings, auch von ihren Eltern kriegt sie ja eine Menge Aufgaben. Und die sind nicht freiwillig.
Man hat nicht immer gewollt, man hat schon manchmal gemault. Da hast du halt mal eine Watschen gekriegt.
Manchmal dauert die Arbeit auf dem Hof der Eltern ein paar Stunden, manchmal den halben Tag. zusätzlich zu Schule und Hausaufgaben. Wenn man die Schule mit einrechnet, ist in den 50er Jahren für die meisten Bauernkinder ein 10-stündiger Arbeitstag keine Ausnahme, sondern die Regel. Ich finde das verstörend. 10 Stunden. Das ist sogar mehr als das, was Erwachsene damals im Schnitt arbeiten. Von heute ganz zu schweigen. Stichwort 8-Stunden-Tag. Und mir war nicht klar, dass es Kinderarbeit in diesem Ausmaß auch noch in der Bundesrepublik gab. Ich hatte das im Kaiserreich oder noch früher verortet. In der Nachkriegszeit gilt bereits die allgemeine Schulpflicht. Das Problem ist also nicht, dass Kinder wie Gertraud gar nicht zur Schule gehen können. Aber die viele Arbeit hat Folgen. Das zeigt zum Beispiel dieser Bericht eines Lehrers aus den 1950er Jahren.
In der Rübenzeit habe ich nur müde Kinder. Ich gebe mir dann alle Mühe, die Kinder durch Geschichten zu wecken. Aber häufig nutzt auch das nichts und ich muss sie nach Hause schicken. Fälle von Vernachlässigung der Schule kommen bei den Kindern, die häufiger Feldarbeiten verrichten müssen, mehr vor als bei denjenigen, die seltener oder gar nicht aufs Feld müssen.
Wenn Gertraud sich daran erinnert, versteht man, warum die Kinder in der Rübenzeit, also rund um Pfingsten, wenn die Pflanzen vom Unkraut befreit werden müssen, so müde sind.
Man ist Mittag mit nach Hause gegangen und hat dann den ganzen Nachmittag am Acker das, wenn es heiß war, hacken müssen. Wir als Kinder sind dann, haben die Pflanzen mit einer Hand gehabt und mit der anderen das Gras rausgezogen, dass die Pflanze nicht mitgeht, weil ja das Unkraut wächst ja mit der Pflanze damit. Das war jetzt wieder eine Sache. Oh, oh mein, das war schon harte Arbeit. Da waren manchmal Jahre dabei, da hat man das Unkraut umgehackt und noch hat es gerenkt. Und nach 2, 3, 4 Wochen war wieder alles lochgrün, hat man wieder gehackt und so weiter.
Und die Rüben müssen ja nicht nur gehackt, sondern erst mal gesät, später im Jahr dann geerntet, in den Keller geschleppt und verarbeitet werden. Im Grunde ist also ständig Rübenzeit. Neben dem Rübenkeller von Gertrauds Familie war der Stall.
So, das ist der Kuhstall gewesen.
Ne? Auch ein Ort voller Arbeit.
Angegangen ist die Arbeit mit einem Besen und zusammenkehren, sauber machen, Kühe putzen mit dem Striegel und mit der Bürste, Kuhschwänze waschen, das war gar nicht beliebt. Die hat man manchmal so richtig ins Gesicht gekriegt. Den nassen, dreckigen Kuhschwanz war gar nicht gefragt.
Nach dem Kuhschwänzewaschen riechen die Hände nach Kot. Und Gertraud muss aufpassen, dass die Kuh sie nicht tritt. Mit den Kühen reden hilft, sagt sie. Trotzdem geht es einmal schief.
Da bin ich da um die Ecke schnell rum, da war eine Kuh und die hat mir dann das Kreuzband abgehauen. Die hat halt nachgehauen. Drum sind meine Knie kaputt.
Bei dem Unfall ist Gertraud schon erwachsen. Aber es hätte genauso gut passieren können, als sie klein ist. Sie sagt dazu nur, beim Kuhschwänzewaschen...
Mei, da waren wir dann schon 12, 13 vielleicht.
Schon? Ich finde das immer noch echt jung. Aber warum war das überhaupt möglich, dass Gertraud und ihre Geschwister schon als Kinder so viele Stunden auf dem Hof und dem Feld arbeiten und auch schwere und gefährliche Aufgaben übernehmen? Weil in der Bundesrepublik Kinderarbeit auf Bauernhöfen erst 1960 verboten wurde. Es gab zwar schon vorher Gesetze gegen Kinderarbeit, zum Beispiel in Fabriken, aber die Landwirtschaft, die war explizit ausgenommen. Vor allem aus einem Grund.
Dass es zur Zeit der Landwirtschaft, insbesondere den kleinen bäuerlichen Betrieben, noch nicht zugemutet werden kann, völlig auf die Mithilfe fremder Kinder zu verzichten. Weil sonst die Erledigung aller notwendigen Arbeiten, zumal in der Erntezeit, nicht gewährleistet ist.
So der Abgeordnete Heinz Frisé von der damals oppositionellen SPD im Mai 1960. Da debattiert der Bundestag das neue Jugendarbeitsschutzgesetz, das Kinderarbeit auch in der Landwirtschaft verbietet. Eigentlich, denn es soll wieder Ausnahmen geben. Bauernverbände fordern, dass Kinder über 12 Jahren weiterhin gegen Geld bei Landwirten arbeiten dürfen, solange es nur gelegentlich ist.
Nun ja, also gelegentlich der Obsternte und gelegentlich der Kartoffelernte und gelegentlich der Rübenpflege.
Der Sozialdemokrat Frisé, der selbst als Kind auf dem Rübenfeld arbeiten musste, ist entsetzt.
Meine Damen und Herren, das hier ist nun einmal ein Jugendarbeitsschutzgesetz und kein Landwirtschaftsschutzgesetz. Dies ist ein untaugliches Objekt. Mit Kinderarbeit wirtschaftliche Probleme landwirtschaftlicher Betriebe lösen zu wollen.
Aber am Ende dringen seine Einwände nicht durch. Die konservativen Regierungsparteien beschließen das Gesetz 1960 mit den Ausnahmen für die Landwirtschaft. Und für die Arbeit in der eigenen Familie gilt das Gesetz tatsächlich gar nicht. Kinder wie Gertraud haben also nichts davon. Das ändert sich erst nach und nach, wobei die Regelungen für landwirtschaftliche Familienbetriebe bis heute lockerer sind als bei anderen Jobs. Auf solchen Höfen dürfen Kinder über 13 Jahren täglich bis zu 3 Stunden arbeiten, anderswo 2. Überhaupt ist die Geschichte der Gesetze gegen Kinderarbeit ein ziemlicher Hammer. Unternehmen und Politik war vieles wichtig, aber selten das Kindeswohl. Dazu erzählen wir in Folge 2 mehr.
Und mussten Ihre Klassenkameraden eigentlich auch arbeiten?
Oi, das alle, oder fast alle. Also das Baumeistertöchterchen, die nicht. Die Helga hat immer alles gehabt. Wahnsinn. Mit 10 Jahren hat die schon Seidenstrümpfe gekriegt. Oder war man immer? Die nicht, das ist klar. Aber sonst alle.
93% der Bauernkinder ab 8 Jahren wurden im Stall und auf dem Feld eingesetzt. Diese Zahl hat 1957 der Verein Agrarsoziale Gesellschaft ermittelt. Und da sind jüngere Kinder, die wie Gertraud schon mit 4, 5 Jahren auf der Weide standen, noch nicht mal mitgezählt. Als Kind hatte Gertraud 2 Lieblingsorte, die Schule und die Bücherei.
Ich habe die ganze Bücherei doppelt gelesen in Hollenbach. Das war so eine kleine Pfarrbücherei. Habe ich alles gelesen.
Wir nähern uns dem Moment vom Anfang dieser Folge. Es ist das Frühjahr 1958 und Gertraud ist in der 8. Klasse. Die aus der Pfarrbücherei ausgeliehenen Bücher versteckt sie in ihrem Bett. Denn
dann hat man ja nicht immer lesen dürfen unterm Tag. Ich habe dann unter der Zudecke oft gelesen mit der Taschenlampe.
Und ist es mal aufgefallen?
Ja, ja, schon. Machst du das Licht sofort? Und dann ist die Taschenlampe gesperrt gewesen. Die hat ja auch Batterien gebraucht. Das Geld hat er auch nicht geklaut.
Karl-May-Bücher und Krimis taugen ihr besonders. Später, schon erwachsen, wird sie auch Herbstmilch von Anna Wimschneider lesen und sich darin wiederfinden.
Das Herbstmilchbuch, da habe ich mir eigentlich so war es einfach.
Es ist das autobiografische Buch einer bayerischen Bauerntochter. Als diese die ersten Arbeiten auf dem Hof übernimmt, ist sie noch so klein, dass sie für alles einen Schemel braucht. Und sie hat einen Wunsch. Einmal im Leben ausschlafen. Gertraud hat, als sie 13 ist, auch so einen Wunsch. Nach etwas, das für uns heute ganz normal ist, für sie aber etwas ganz Besonderes. Englisch lernen. An der Volksschule, die sie besucht, gibt es das Fach nicht. Aber sie könnte mit dem Fahrrad über eine Schotterpiste einen Ort weiter, nach Eichach. Dort wohnt eine pensionierte Lehrerin, die Englisch unterrichtet. Oder sie wartet noch bis zur 9. Klasse. Da steht der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Und da gibt es meistens Englischunterricht. Dann wäre sie auch ihrem Traumberuf einen Schritt näher. Sie will nämlich Entwicklungshelferin werden.
Einfach in die Welt hinaus.
Woher kannten Sie dieses?
Volkshochschule, die ist doch bei Dachau da drinnen.
Ein katholischer Bildungsort. Dort gab es eine Nonne, Schwester Sigmunda. Und die war Entwicklungshelferin. Aber dann kommt alles ganz anders. Wie genau sie davon erfährt, weiß Gertraud nicht mehr. Vielleicht sagen es ihr die Eltern am Esstisch. Oder sie findet den genehmigten Antrag. Oder ihr alter Mathelehrer, der ihr immer extra Aufgaben mitgegeben hat, ruft sie zu sich und sagt: Schade, Gertraud. Was sie noch ganz genau weiß, ist, wie es sich angefühlt hat.
Mein Gott, ich hab geheult, das war ja noch so gut. Ich wollte aber Englisch lernen, aber da hat man ja daheim arbeiten müssen.
Gegen ihren Willen und hinter dem Rücken der 13-Jährigen haben ihre Eltern entschieden, sie aus der Schule zu nehmen. Mehr als die damals 8 Pflichtschuljahre sind für Gertraud nicht drin. Und zu allem Überfluss darf sie nicht mal das letzte Schuljahr zu Ende machen. Schon im Mai ist Schluss. Denn Bauernkinder werden das letzte Vierteljahr beurlaubt, damit sie für die Feldarbeit frei sind. Die Schulen spielen mit.
Und haben Sie probiert zu protestieren?
Was hätte man denn protestiert? Das kann man ja nicht. Man hat ja gesehen, dass das nicht bezahlbar war. Eine Schwester von mir, die war im Englischen Institut in Augsburg.
Eine katholische Mädchenschule.
Jeden Monat 100 Mark. Und alles.
Ihr kleiner Bruder.
Der war in St. Ottilien. Jeden Monat 100 Mark. Das war nicht drin.
Gertraud, die nichts so sehr geliebt hat, wie zur Schule zu gehen. Die jedes Buch lesen wollte und in die Welt hinaus. Die Englisch lernen und Entwicklungshelferin werden wollte. Die muss jetzt mit 13 Jahren von der Schule abgehen damit ihre Geschwister weitermachen können und der Hof nicht zugrunde geht. Ich könnte schreien, so ungerecht finde ich das. Die Eltern waren in einer Zwangslage, das verstehe ich. Ist ja bis heute so, weltweit. Wenn das Geld knapp ist und die Ausbildung Geld kostet, dann müssen oft schon die Kinder arbeiten. Aber warum nehmen wir das als Gesellschaft hin? Dass Kinder gezwungen sind, die Familien finanziell zu unterstützen.
Wir müssen einen Weg finden, dass die Kinder wirklich zur Schule gehen können und nicht die ganze Familie die ganze Zeit arbeiten muss,
sagt Ines Kämpfer. Sie leitet das Center for Child Rights and Business. Das gehört zu Save the Children, der größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation der Welt.
Der wichtigste Grund für Kinder oder für Eltern, sich zu entscheiden, dass die Kinder zum Beispiel die Schule abbrechen und arbeiten gehen, ist finanzieller Druck, ist die Notwendigkeit, für die Kinder zum Familieneinkommen beizutragen.
Wenn wir Kinderarbeit bekämpfen wollen, müssen wir also Armut bekämpfen. Den Preis zahlen sonst Kinder wie Gertraud. Die fügt sich 1958 ihrem Schicksal. Und dann geht es plötzlich um Gertrauds Leben, wortwörtlich. In der nächsten Folge von Kinderarbeit, bei uns doch nicht.
Da war schlecht Wetter angesagt und Vater und Mutter waren nicht da. Wo die waren, weiß ich nicht, aber die waren beide nicht da. Und das oberste Brett hat ausgelassen und ich bin mit dem Brett auf dem Betonboden.
Das war Kinderarbeit, bei uns doch nicht. Ein Podcast von mir, Paula Lochte. Redaktion Andrea Breu und Yvonne Meyer. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Roland Böhm. Sprecherinnen und Sprecher Diana Gaul, Enrico Spohn und Katrin von Steinburg. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2024. Wer noch mehr über die Geschichte der Kinderarbeit in Deutschland wissen will, dem empfehle ich die TV-Doku Kein Spiel – Kinderarbeit in Deutschland nach 1945. Den Film finden Sie in der ARD-Mediathek. Weitere Radio-Wissen-Ausgaben zum Thema Kinderarbeit und Kinderrechte finden Sie in der Podcast-Reihe Alles Geschichte in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Matti und der Webstuhl.